Hallo miteinander, ihr bei Zoom, die ich euch leider nicht so gut sehen kann. Es gab mal die Möglichkeit, auf dem Monitor da hinten das zu sehen. Das scheint jetzt über die Sommerpause irgendwie wieder abhanden gekommen zu sein. Es ist schön, nach dem Sommerurlaub wieder hier zu sein, auch mit euch hier im Gottesdienstraum. Euch sehe ich, das ist dann etwas einfacher, wenn man hier im Gottesdienstraum spricht. Aber ich hoffe, dass ihr euch per Zoom genauso gut eingebunden fühlt in diesen gemeinsamen Gottesdienst, den wir zur Ehre Gottes im Namen Jesu feiern. Ich habe mich gefragt, was ist dann so nach dem Sommerurlaub dran, predigtmäßig? Und wir haben ja jetzt im Sommer die Gemeindeleitungswahl gehabt. Und da kamen so die Erkenntnisse, dass wir etwas ändern wollen an der Wahlordnung und der Gemeindeordnung vor der nächsten Wahl im Frühjahr. Und mir war es wichtig, dass wir das nicht nur formal, organisatorisch, umsetzungstechnisch bedenken, sondern dass wir auch so ein bisschen tiefer schauen und ein bisschen in einem breiteren Kontext immer wieder auch Impulse dazu aufnehmen. Also was bedeutet es, eine Leitung zu haben? Was bedeutet es, zu leiten? Was bedeutet es, geleitet zu werden? Das möchte ich jetzt nicht direkt als Predigtreihe machen. Dazu sind zu wenig Gottesdienste in Folge, die zur Verfügung stehen. Aber ich möchte mit euch in der nächsten Zeit immer wieder einzelne Aspekte zu dem Thema anschauen. Also was heißt es zu leiten, was heißt es geleitet zu werden, was bedeutet das? Auch von Gott her, von der Bibel her. Der Fokus heute, da habe ich das Stichwort gefunden, Verantwortlichkeit. Genauer, Verantwortlichkeit wahrnehmen. Und zwar im doppelten Sinn des Wortes wahrnehmen, also zum einen wahrnehmen, so erkennen, wie ich euch jetzt wahrnehme, aber auch im anderen Sinn etwas wahrnehmen, eine Verantwortung wahrnehmen, heißt ihr nachkommen, der Verantwortung gerecht werden, auch etwas tun, was aus dieser Verantwortung entspringt und was mir möglich ist. Gott hat mich diese Woche überrascht, dass dann zu dem Thema auch ein interessantes, etwas ungewöhnliches Beispiel kam. Das ist mir im Lauf der Woche begegnet. Kennt jemand von euch auch diese Situation? Man hat sich der Ergebnisse des Verdauens entledigt, hat sich erleichtert, fühlt sich so richtig leicht und nach vollbrachter Tat möchte man die Sache dann auch zum guten Abschluss bringen, greift zum Klopapier und stellt ernüchtert fest, da ist keins. Klopapier ist alle. Wer kennt es so? Ja, ihr geht alle nicht aufs Klo, gell? Ja. Also, was macht man dann, wenn auf dem Toilettenpapierhalter nichts ist? Man dreht sich um, guckt, ob da vielleicht auf dem Spülkasten was ist. Vielleicht findet man da nichts. Dann guckt man irgendwie, ob am Boden etwas abgestellt wurde oder vielleicht im Schränkchen unterm Waschbecken. Also vielleicht könnt ihr jetzt erahnen, was an diesem Beispiel für das Thema Verantwortlichkeit wahrnehmen deutlich werden soll. Wenn da kein Klopapier zu finden ist, wer hat dann seine Verantwortung, seine Verantwortlichkeit nicht wahrgenommen? Was meint ihr? Der Vorgänger ist eine Möglichkeit. Wie bitte? Er selbst, inwiefern? Gut, jeder kann natürlich sein Toilettenpapier immer am Mann haben und es mitbringen. Oder Frauen, ihr habt Handtaschen, da ist vielleicht auch immer so eine Reserverolle dabei, so eine kleine. Jetzt weiß ich, warum Frauen ihre Handtaschen haben. Clever. Ein klassischer Mann hat immer ein Taschentuch in der Tasche. Also ich habe mich jetzt als klassischer Mann geoutet. Wer ist denn zuerst ganz offiziell, offensichtlich verantwortlich dafür, wenn er eine Toilette hinstellt, dass dann auch Klopapier da ist? Die Putzfrau. Also ihr habt jetzt gerade auf Zoom nicht so hören können. Es wurde vorgeschlagen, die Putzfrau. Ja? In der Regel ist es nicht die Putzfrau, die dafür sorgt, dass ein Klo da steht. Ja, der Besitzer, der Hausherr, der eine Toilette sich installieren lässt, sie vielleicht auch Gästen zur Verfügung stellt, der ist dann verantwortlich dafür eigentlich, dass die Toilette auch ordnungsgemäß benutzt werden kann. Das ist so der Erstverantwortliche, das ist der offiziell offensichtlich Verantwortliche. Wir haben gehört, Reinigungsdienst, der kann auch der Verantwortliche sein, wenn der Hausherr gesagt hat, ich delegiere das, ich beauftrage jemand, der die Toilette pflegt, und der hat dann die Aufgabe, immer zu gucken, dass da genügend Toilettenpapier da ist. Ist auch schon angeklungen, es gibt eine nicht ganz so offensichtliche Verantwortlichkeit. Denn wer ist der Erste, der mitkriegt, wenn das Klopapier ausgeht? Der das letzte Blatt benutzt hat, genau. Oder merkt, dass die Klorolle immer kleiner wird, ja? Und es vielleicht gerade noch einmal reicht. Der Nutznießer des Kloservices, ja, das ist der Benutzer, der als erstes mitkriegt, wenn Gefahr im Verzug ist, dass es zu peinlichen Situationen kommen könnte. Und er ist eigentlich auch der Leidtragende, wenn es Klopapier alle ist, der Benutzer. Ja? Der ist der Erste, der dann ein Problem hat und gucken muss, wie er jetzt dann sich behilft. Dummerweise ist es nicht immer dieselbe Person, ja? Also der das letzte Blatt benutzt und der dann das Problem dann hat. Ja? Bei mir war es letzte Woche so, aber es ist nicht ganz so schlimm gewesen. Auf dieser Klorolle war noch genug drauf, dass es mir gut ging. Ich habe dann auch trotzdem nach Ersatz gesucht, weil ich dachte, das ist blöd für den Nachfolger. Habe auch was gefunden, habe aber gemerkt, das ist die letzte Rolle. Dann dachte ich mir, sagst du dem Hausherrn, wo ich zu Besuch war, also Klopapier ist ausgegangen, ja, und nicht, dass dann irgendwann ein Problem ist für jemanden. Und während des Ganzen denke ich so, wow, das ist ja eigentlich das perfekte Predigtbeispiel, Verantwortlichkeit wahrnehmen, weil wir jetzt im Grunde die verschiedenen Aspekte schön haben sehen können. Und es ist ja so, dass unser Leben jetzt nicht nur aus dem Gang zum stillen Örtchen besteht, sondern auch aus anderen Anforderungen, die das Leben an uns richtet. Nicht nur jetzt zu gucken, dass da Klorollen ausreichend da sind. Und immer wieder sind wir eigentlich mit der Frage konfrontiert, nehmen wir unsere Verantwortung wahr? Vielleicht als der halt eben, ja, zum Beispiel ein Haus baut, ja, die Gemeinde hier, und delegiert sie dann bestimmte Aufgaben, zum Beispiel an den Reinigungsdienst mit den Klorollen oder sowas, ja. So, und was ist dann, wenn jetzt eben vielleicht der Reinigungsdienst mal das vergessen hat, nachzugucken, oder tatsächlich jemand jetzt mit so viel Klopapierbedarf hatte, dass da nichts mehr übrig ist, ja, oder die Kinder mit dem Klopapier gespielt haben und es so richtig herrlich kann man das ja verstreuen, habe ich auch schon mal gesehen in der Toilette, und dann ist nichts mehr da. Wie geht dann derjenige damit um, der eben feststellt, da zeichnet sich Mangel ab oder da ist schon Mangel? Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel für das, was so im gemeindlichen Miteinander passiert oder überhaupt im menschlichen Miteinander. Da gibt es immer Verantwortlichkeit. Entweder die ganz offizielle, die offensichtliche oder die Delegierte, die Beauftragte oder die Verantwortlichkeit, die entsteht, weil man mitkriegt, da ist ein Problem und man sogar Möglichkeiten hätte, Abhilfe zu schaffen. Zum Beispiel jetzt auch hier bei uns mit den Gottesdiensten. Wir feiern Gottesdienste, das wollen wir als Gemeinde so machen. Dann gibt es Leute, die übernehmen Aufgaben. Was fällt euch alles so auf? Was gibt es beim Gottesdienst für Aufgaben? Hygienedienst, ein neues Geschenk der Corona-Zeit. Wir haben einen Hygienedienst. Haben wir vorher nicht gebraucht, jetzt brauchen wir ihn. Es gibt Leute, die sind bereit, es zu machen. Halleluja. Was fällt euch noch ein? Altar schmücken, das aufzubauen, für Blumenschmuck zu sorgen, Kerze anzuzünden, zu gucken, dass hier ein bisschen aufgeräumt ist, ordentlich ist, dass das nicht zu sehr ablenkt, weil man dann denkt, was ist denn hier los? Ja, Anmeldungen sammeln, genau, auch ein Geschenk der Corona-Zeit. Wir waren früher da ein bisschen flexibler. Dankenswerterweise gibt es Leute, die das übernommen haben. Musik, das ist so eher auffällig. Es ist schön, dass Dinge genannt wurden, die gar nicht so im Fokus sind. Ja, Musik, es gibt Leute, die treffen sich vorher zum Lieder raussuchen, zum Üben und machen das dann, halten dann vielleicht auch entsprechende Kommentare aus, die man manchmal dann hört, oh, das war aber schräg oder so irgendwie, oder das Instrument gefällt mir ja gar nicht. Ja, auch das gibt es immer wieder. Was gibt es? Technik, Beamer, Moderation, Zoom, Predigt, Gebet davor, früher haben wir es danach geboten, Kaffeedienst, wie bitte, wo? Kaffeedienst in 3 Monaten, so Gott will, uns möglich ist, ja. Blumen, Stühle stellen, sodass es... Das Reinigen des Raums im Vorfeld, ganz genau. Es gibt noch ein Detail, das betrifft die, die über Zoom mit eingebunden sind, vielleicht per Telefon und dann nicht die Liedblätter lesen, die Liedfolien lesen können. Liedblätter erstellen, das wird regelmäßig gemacht oder an Leute verteilt, davon kriegen wir alle gar nichts mit. Kamera, vielen Dank, dass die Kamera geführt wird. Bei all den Dingen gibt es immer dann eben die offiziell Verantwortlichen, das sind die, die Aufgaben übernommen haben. Und da stellt sich immer wieder die Frage, nehme ich meine Verantwortung wahr, die mir übertragen wurde? Wie sieht die Qualität meiner Arbeit aus? Nehme ich das ernst? Kann der mich beauftragt hat, kann der zufrieden mit mir sein? Kann die Sache, um die es geht, zufrieden mit mir sein, ja, dass sie ordentlich erledigt ist? Können die davon Betroffenen, die davon Abhängigen zufrieden sein? Das ist eine Frage, wenn man so offiziell verantwortlicher ist. Aber auch wenn man nicht offiziell verantwortlich ist, stellt sich eben die Frage, ja, mit den Dingen, die mir auffallen, die ich wahrnehme, wie gehe ich dann damit um? Ich bin dankbar, dass irgendwann Leute gesagt haben, hier im Nebenraum ist es ganz schwierig, als ich noch da vorne stand als Prediger, mich dann zu sehen, wenn die Jalousien oben sind und total das Gegenlicht kommt. Dann hat man im Grunde nicht wirklich was davon, hier im Gottesdienstraum zu sein. Gott sei Dank gab es Leute, die es benannt haben, dadurch konnte was geändert werden. Oder auch wenn im Nebenraum zum Beispiel, wenn ihr einfach akustisch es schlecht versteht, dann ist es wichtig, sich zu melden. Man kann zwar nicht den Lautstärkeregler verschieben, das macht dann der an der Technik, aber man kann es ihm sagen. Und da gibt es ganz viele Dinge, wo wir auch in eine Verantwortung reinkommen, wenn wir es wahrnehmen und dann überlegen können, was können wir tun, auch wenn wir jetzt nicht der offiziell dafür Beauftragte sind. Und es gibt auch noch etwas anderes, was es immer wieder denjenigen schwer macht, die Verantwortung übernehmen. Wenn zum Beispiel ich möchte, dass mein Kind etwas in der Gemeinde angeboten bekommt und dann gibt es eine Gruppe, die da was macht und dann werden vielleicht Anfragen per E-Mail gestellt oder per WhatsApp oder wie auch immer, und wenn dann einfach keine Reaktion kommt, wenn man vielleicht von 10 Leuten 8 hinterherlaufen muss, damit es wieder einen Schritt weitergeht, oder wenn man eine Veranstaltung plant und die Gemeinde sagt, ja, wir wollen das und wir machen das dann, aber es meldet sich dann keiner wirklich mit anzupacken und das Ding durchzuziehen, dann ist das schwierig. Und dann hat es zum Teil damit zu tun, dass wir die Verantwortung gar nicht sehen. Ich sage jetzt in dem Beispiel von der Klorolle, mir reicht es, wenn ich mein Klopapier habe, was danach ist, ist mir egal, ist halt nichts mehr drauf, dann nehme ich halt das von hinten, wenn das leer ist, dann ist halt beides leer, ist auch egal. Ja? Ich habe jetzt noch das gehabt, man denkt einfach nicht so weit. Das kann das Problem sein, oder dass man einfach zu bequem ist, dann wirklich jetzt zu gucken, wie kriege ich das dann hin, die Klorolle zu wechseln, oder mit wem rede ich dann jetzt, den ausfindig zu machen. In der Gemeinde ist es manchmal nicht so ganz zu durchschauen, wo ist jetzt der Zuständige, mit dem ich reden kann. Aber man kann sich ja manchmal vorarbeiten und dann von einem zum nächsten, bis man bei demjenigen ist, wo man dann den Eindruck hat, jetzt ist es angekommen und jetzt kann sich auch was ändern. Ich möchte in der Predigt jetzt an dieser Stelle ein Wort von Jesus mit euch in den Blick nehmen. Denn in diesem Jesus-Wort, da steckt im Grunde alles drin, was ich gerade ausgeführt habe. Aber dieses Bibelwort stellt das ganze Thema Verantwortlichkeit nochmal in einen viel größeren Zusammenhang. Johannes 15, Vers 16 lesen wir, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Der Bibeltext ist mir deshalb wichtig geworden und in den Blick gekommen, weil da für meine Begriffe sehr schön deutlich wird, wer der alles Entscheidende für diese Welt ist. Es geht alles letztlich von dem himmlischen Vater aus und er hat Jesus in die Welt geschickt. Es geht auch von Jesus aus. Gott sucht sich die Menschen aus, durch die er in diese Welt hineinwirken will. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Dazu ist Gott unterwegs und deswegen gibt es Gemeinde. Wir sollen Frucht bringen, die bleibt. Und aus der Verbundenheit mit Gott raus, mit den Problemen, die in dieser Welt sind, mit den Schwierigkeiten, die da sind, da gibt es nur eine Adresse, an die wir uns letztendlich gescheit wenden können, weil der uns nur wirklich echt helfen kann. Das ist nämlich unser Gott. Alle Hilfe kommt letztlich von ihm. Selbst die Hilfe, die durch unsere eigenen Gedanken, Inspiration, Wissenschaft, Medizin und so weiter, was uns scheinbar da hilft, wo wir denken, ja, der tolle Arzt, der hat uns jetzt gesund gemacht oder der hat uns geholfen mit dem Auto, mit der Panne und so weiter. Aber wodurch ist es alles möglich? Letztendlich doch nur allein durch Gott, der diese Welt geschaffen hat und der den Leuten Gaben und Fähigkeiten gegeben hat und Möglichkeiten gegeben hat, Erkenntnisse zu sammeln, den Verstand zu gebrauchen, Dinge umzusetzen, die dann Probleme lösen. Wir sollen den Vater im Namen Jesu bitten, damit er uns das gibt, was wir brauchen, damit Frucht entstehen kann, die bleibt. Das ist im Grunde ähnlich wie beim Klo, ne? Der das Klo hingestellt hat, der ist auch für das Klopapier erstmal verantwortlich. Ja? Wenn er das anbietet, dass man da sich erleichtern kann, ja? dann ist es eben auch wichtig zu gucken, wie man dann auch mit den Problemen umgehen kann. Und im Grunde ist es mit Gott genauso. Er, als der Schöpfer dieser Welt, er ist der mit der größten Verantwortlichkeit, denn er hat seine Welt geschaffen, er hat sie ins Leben gerufen. Und er hat uns Freiheitskontingente gegeben, in denen wir Entscheidungen treffen können und die Sache vor die Wand fahren können. Ja, das ist halt leider die Kehrseite der Medaille. Aber Gott ist dabei und er möchte uns helfen, da wo wir die Dinge vor die Wand fahren oder wo Probleme resultieren, dass wir sie auch lösen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen durch Jesus, wer Gott ist, wer er für uns ist und dass, obwohl es in dieser Welt so schwierig ist an verschiedensten Stellen, dass Gott mit dabei ist, dass er uns nicht allein gelassen hat, dass wir ihn kennenlernen, dass wir Vertrauen zu ihm finden, dass wir in ihm einen Halt und eine Perspektive finden, die letztlich über alle Erschütterungen, die dieses Leben mit sich bringen kann, die über alle diese Erschütterungen hinweg Bestand hat. Das ist letztlich Frucht, die bleibt. Das, was trägt, wenn hier alles zusammenbricht, wenn hier alles zu Ende ist. Vielleicht kennt ihr solche Äußerungen von Menschen oder so Gedanken, die ihr auch selber habt, dass so die Frage auftaucht, wie kann ein liebender Gott zulassen, dass es so viel Elend gibt in dieser Welt? Also ich kenne solche Gedanken, ich habe sie oft von Leuten gehört, war dann sprachlos, wusste nicht so richtig, wie damit umgehen. Und Gott sei Dank hat mir Gott geholfen zu sehen, solche Gedanken, die bremsen letztlich mein Vertrauen auf Gott aus. Muss ich denn, weil es in dieser Welt so viel Elend gibt, glauben, dass Gott kein liebender Gott ist? Ist es zwingend, nur weil es Probleme in dieser Welt gibt, weil Tod und Leid in dieser Welt sind, deswegen zu sagen, es gibt keinen liebenden Gott? Nehmt euch vielleicht heute Nachmittag die Zeit und guckt euch mal die Verse um diesen Bibeltext, diesen Bibelvers als Predigtext an, Johannes 15, Vers 16. Dann werdet ihr vorher in Johannes 15, Vers 13 fündig, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist Gottes Meinung dazu, wenn wir sagen, was ist alles in der Welt los, es kann keinen liebenden Gott geben, dann sagt uns Jesus und Gott durch Jesus, schaut mal hin, was ich für euch mache und prüft daran, ob ich euch liebe oder nicht. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich verstehe das so im Neuen Testament, dass Gott uns in Jesus seine Freundschaft anbietet. Jesus ist gestorben für unsere Schuld und Sünde als Sühne. Jesus hat all das beglichen mit seinem Sterben, was wir uns Gott gegenüber zu Schulden kommen lassen, damit wir wieder mit Gott versöhnt sein können. Damit wir nicht unter unseren Sünden sterben müssen, sondern wirklich, wenn es mit uns in dieser Welt zu Ende geht, dann zu Gott kommen können. Bisschen salopp formuliert könnte man sagen, mit seinem Tod hat Jesus die Suppe ausgelöffelt, die wir Gott eingebrockt haben. Durch Missbrauch der Freiheiten, die Gott uns gewährt hat. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Gott ist über Jesus in unser Elend hier mit reingegangen. Er hat sich selber dem ausgesetzt. Er hat sich selbst von dem treffen und durchbohren lassen, was schlimm ist und schwierig ist in dieser Welt. Das ist das, was am Kreuz passiert ist und was wir am Abendmahl feiern. Der reine, der heilige Sohn Gottes, der ist krepiert an unserem menschlichen Schmutz und Dreck. Und nach den Worten von Jesus ist das der Beweis, den Gott seiner Menschheit erbracht hat, dass er sie unerschütterlich liebt, trotz all des Elends in dieser Welt. Für mich ist klar, in Jesus hat Gott die volle Verantwortung übernommen für seine von ihm abgefallene Schöpfung. Und die Frage an uns ist, und das sieht man in dem Text auch sehr gut, ob wir uns darauf einlassen, ob wir uns Gott unterstellen, ob wir sagen, Gott, ich möchte unter deiner Verantwortung leben und ich möchte auch unter deiner Verantwortung sterben. Es ist letztlich die Frage an uns, ob wir auf Gott schauen wollen und auf das hören wollen, was er zu sagen hat und auf das, was er uns geben möchte, darauf zu gucken. Wir feiern nachher das Abendmahl und darin machen wir uns bewusst, wie sehr uns Gott liebt und dass seine Liebe sogar bis in den Tod reicht und dass wir uns eben mit unserem Leben und unserem Sterben seiner Verantwortung für uns unterstellen möchten. Für die heutige Abendmahlsfeier ist es mir ein ganz großes Anliegen, dass wir als Gemeinde besonders an eine Person denken, an eine Person und ihre Angehörigen, dass wir denjenigen vor Jesus bringen. Es geht um einen Menschen aus unserer Gemeinde, aus unseren Reihen, der jetzt mit seiner Familie über Zoom eingebunden ist. Ein Menschen, der ist 58 Jahre alt, das ist noch kein Alter zum Sterben, aber er hat eine Krebserkrankung und er hat erfahren, dass medizinisch nichts mehr getan werden kann, um die Sache rumzureißen. Und er weiß auch, dass Chemotherapie keine Lösung ist. Und wenn Gott nicht höchstpersönlich eingreift und ein Wunder tut, dann wird derjenige aus ärztlicher Sicht vielleicht schon Weihnachten nicht mehr bei uns sein. Und da ist mir jetzt dieses Bibelwort wichtig, nicht wir haben Gott erwählt, sondern er hat uns erwählt. Gott hat uns unseren Glauben geschenkt und uns zu einer Gemeinschaft zusammengeführt, die wir jetzt als Gemeinde darstellen. Und er hat uns als Gemeinde dazu bestimmt, Frucht zu bringen, die Bestand hat. Und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, dass wir in diesem Abendmahl auch die Familie Jäkel mit reinnehmen, dass wir Gott um sein Heil und um seinen himmlischen Frieden bitten für Andreas Jäkel, der diese Diagnose und diese Prognose bekommen hat, dass wir auch seine Frau Steffi mit vor Gott bringen und seinen Sohn Max. Ich wünsche mir so, dass wir Gott beim Wort nehmen wollen, was er uns dazu gesagt hat in diesem Wort. Das, was wir den Vater bitten in seinem Namen, dass er uns das geben wird. Und dass wir jetzt heute in dieser Abendmahlsfeier wirklich zusammenkratzen, was wir an Glauben von Gott gekriegt haben. Der eine mehr Glaube, der andere weniger Glaube. Und dass wir das einfach vor Gott in die Waagschale werfen. Dass wir im Namen von Jesus zu unserem himmlischen Vater gehen und darum bitten, dass er sich an Andreas als seinen Schöpfer, als seinen Erlöser verherrlicht in dieser so schwierigen Situation für ihn. Und dass Gottes Heil und Gottes Trost und Gottes Frieden wirklich die ganze Familie umfängt und spürbar trägt. Ihr lieben Jäkels, die ihr jetzt über Zoom mit dabei seid, ich bin so dankbar, dass ihr die Not, dass ihr die Prüfung, durch die ihr gerade durchgehen müsst, so mit uns teilt, dass ich jetzt das so öffentlich im Gottesdienst weitergeben durfte. Und dass wir nachher vor euch im Abendmahl eintreten können vor Gott und eure Not vor Gott bringen können, dass wir uns an eure Seite stellen dürfen, dass wir uns von eurer Not treffen lassen dürfen, uns betroffen machen dürfen, damit wirklich Gott in dieser Situation zum Raum bekommt und noch mehr Raum bekommt als jetzt und ihr erleben könnt und spüren könnt und sehen könnt, dass Jesus als der Auferstandene, der Gekreuzigte für uns gestorben und auferstanden an eurer Seite ist und dass er euch helfen wird und durchtragen wird durch diese Situation. Und ihr wirklich spüren könnt allesamt, dass Gott mit seiner Liebe da ist und dass dieses Schwierige, was ihr jetzt erlebt, dieses Schreckliche, dieses Perspektivlose, dass das nicht heißt, dass Gott euch nicht liebt, sondern dass Gott mit dabei ist. So wie Jesus gestorben ist für uns alle. Wer es noch nicht mitgekriegt hatte, die Situation von Jäkels, der ist jetzt vielleicht geschockt. Wer es schon wusste, der ist jetzt vielleicht tief aufgewühlt. Ich glaube, das ist gut so. Lasst uns so ins Abendmahl gehen. Denn das Abendmahl ist nicht nur einfach irgendwie so eine Happy-Clappy-Veranstaltung, sondern es geht genau um das, was in so einer schwierigen, schmerzlichen Situation sich plötzlich zuspitzt. Es heißt im Neuen Testament, dazu ist Jesus, der Sohn Gottes, erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist Jesus gekommen, dass er dem Tod und unserer Todverfallenheit, dass er dem Ganzen die Macht nimmt, was das mit uns macht, sondern dass wir glauben können, dass Gott uns liebt, auch wenn Tod und Teufel nach uns greifen und Gott scheinbar abwesend ist. Dazu ist Jesus gekommen, dass wir trotzdem an Gott glauben können, trotz all des Schwierigen. Es gibt keine größere Liebe, sagt uns Jesus, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für uns gemacht vor 2000 Jahren. Und wir alle, jeder von uns darf sein Freund sein, darf sein Freund werden. Dazu ist Jesus gekommen. Amen.